Deutschlandfunk Nova 100.
Es war wirklich wie eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, wenn es schwierig wird, beide gleichzeitig haben zu können.
Das ist Andreas. Und die Entscheidung, von der er da spricht, ist eine Lebensentscheidung. Eine Entscheidung für seine große Liebe oder für seinen Sohn.
Das war ganz schwierig für mich. Der war 4 Jahre alt. Das war eigentlich herzzerreißend.
Und diese Entscheidung kann ihn sogar in den Knast bringen oder ihn das Leben kosten. Diese Geschichte stellt an uns alle eine Frage. Was sind wir bereit für die große Liebe zu tun? Ost-Berlin 1987. Andreas ist 27 Jahre alt, bisexuell und hat Medizin studiert. Vor ein paar Wochen haben er und seine Frau sich getrennt und deswegen geht's ihm ziemlich schlecht. Andreas ist jemand, der die Freiheit liebt und sich von niemandem etwas sagen lassen will. Jetzt aber hat er keinen Plan, wie es überhaupt weitergehen soll. Bis zu diesem einen ganz besonderen Abend, an dem er einen Mann kennenlernt. Der heißt Franz und dieser Abend wird das Leben der beiden grundlegend verändern.
Ich sitze an der Bar. Es ist schon relativ spät. Ich würde mal sagen, es war sicher schon so 22:45 abends. Es lag ein langer Tag in Ost-Berlin hinter mir, wo ich mit einem Freund, mit einem Westberliner Freund unterwegs war. Und dann geht die Tür auf und es kommen 3 Leute rein, die ich aus West-Berlin kenne. Als Vierter kommt ein weiterer Mann hinterher, wo ich dachte, ach, der sieht aber nett aus. Gehört sicher auch dazu, kenne ich nicht. Wir gucken uns kurz an. Das war Andreas.
Komme in die Kneipe rein, sehe da jemand auf dem Barhocker sitzen, wo es mich durchzuckt hat und ich denke, wow, so ein sympathischer und toll aussehender Mann.
Dann geht er den anderen 3 hinterher. Ja, dann habe ich gedacht, den finde ich interessant, der gefällt mir irgendwie.
Das war zum Glück eins von diesen raren Fällen, Liebe auf den ersten Blick.
Andreas meint, dass er Franz angesprochen hat. Franz ist sich aber selbstsicher, den ersten Schritt gemacht zu haben. Auf jeden Fall stellen sie schnell fest, dass sie beide gleich alt sind und beide in Berlin leben. Die Sache hat nur einen Haken. Franz wohnt in West-Berlin. Er ist gerade überhaupt zum ersten Mal drüben in der Zone. Bis Mitternacht muss er wieder über die Grenze sein, dann läuft sein Tagesvisum ab. Franz und Andreas haben also nicht gerade viel Zeit miteinander. Andreas bringt ihn zum Grenzübergang Friedrichstraße. Sie tauschen ihre Adressen aus, eine erste Umarmung, das Versprechen, sich wirklich auf jeden Fall wiederzusehen. Und dann ist Franz verschwunden. In eine für Andreas verbotene und unerreichbare Welt.
Da habe ich dich, glaube ich, schon, ich möchte fast sagen, bombardiert mit irgendwelchen Briefen, weil ich habe immer gerne geschrieben.
Ich glaube, du hast einen Brief geschrieben. Also,
aber einen ganz langen.
Andreas hat mir dann, ich bekam dann 3 oder 4 Tage später einen sehr langen Brief handgeschrieben, der mir sehr nahe gegangen ist, den ich auch aufgehoben habe, den ich auch immer noch besitze, wo Andreas über sein Leben schreibt, wie es ihm geht, dass er in Trennung lebt von seiner Frau, dass er ein Kind hat, einen Sohn, dass er an dem sehr hängt, dass es alles sehr schwierig ist für ihn, diese Trennung und überhaupt.
16.05. muss man sagen. Das war sozusagen ein Tag, nachdem wir uns kennengelernt haben. Am 15.05. haben wir uns kennengelernt. Einen Tag später schreibt Andreas diesen 8-seitigen Brief.
Lieber Franz, ich kann es noch gar nicht fassen. Für mich ist gestern was passiert. Ich habe erlebt, wie mein Herz warm geworden ist und leicht auf eine Weise, die ich für mich schon lange nicht mehr für möglich gehalten habe und die ich auch lange nicht mehr erleben konnte. Auf eine ganz einfache Weise, irgendwie in der Zeit, in der wir zusammen waren. Eigentlich könnte ich jetzt auf der Stelle über die Mauer springen. Da ist so viel. Jetzt weiß ich nicht, was soll ich als Gruß drunter schreiben? Den Wunsch, dich bald wiederzusehen, viel von dir zu erfahren. Andreas.
Ich wollte den, wenn es geht, zum Freund haben.
Zwischen ihren Wohnungen in Friedrichshain und Schöneberg liegen gerade einmal 10 Kilometer. Heute würde man ungefähr eine halbe Stunde mit der U-Bahn brauchen. Damals hat das mehrere Stunden gedauert. Denn Franz musste sich am Grenzübergang anstellen, den Beamten seinen Pass zeigen, Fragen beantworten, auf den Einreisestempel warten.
Ich musste sicher schlucken, dass es ein Wessi ist. Andererseits habe ich gedacht, ach, ist doch interessant. Es eröffnet doch vielleicht eine ganz andere Welt noch und ist, ja, ist wie so ein Strahl aus einer anderen Welt in meine kleine Welt, die ich ja nur nicht so sehr geliebt habe damals, die DDR.
Meine damalige Lebenssituation war so, dass ich eine relativ lange unglückliche Liebe hatte, die nicht wirklich zur Erfüllung kam. Und für mich dann plötzlich dieser Ausflug nach Ostberlin mit dem, was sich dann auch so ergab, wie das Abtauchen in eine andere Welt war.
2 Wochen nach der ersten Begegnung sehen sich Franz und Andreas wieder. Sie treffen sich auch ein 3., 4. und 5. Mal.
Was ich dann relativ schnell erfahren habe in Westberlin ist, dass man ja als Westberliner nur 30 Tage im Jahr nach Ostberlin fahren durfte, offiziell. Wo ich dann dachte, ups, okay, 30 Tage ist ja nicht wenig, aber was ist denn dann, wenn die 30 Tage rum sind? Auf was lasse ich mich jetzt hier ein?
Habe ich Angst gehabt schon, dass es ein paar Probleme geben wird, jetzt einfach zeitlich. Und er muss ja, wenn er will, immer zu mir kommen und ich kann nicht zu ihm. Also eigentlich wurde einem auch ein bisschen das Elend nochmal klar. Ja? Wenn man sich schon so verliebt und der sogar auf einen so positiv reagiert. Ach, Schitte. Wir kommen nicht zusammen.
Ein paar Stunden sehen, Abschied nehmen. Manchmal ist Franz um Mitternacht wieder im Westen und kehrt wie durch eine Drehtür sofort zurück in den Osten. Ein Trick, um wenigstens 2 Tage miteinander zu haben, um die Nacht gemeinsam verbringen zu können.
Es gab dann plötzlich ein paar Monate später Reiseerleichterungen. Dann konnte man nämlich ohne eingeladen zu sein, also mit einem ganz einfachen Tagesvisum 2 Tage bleiben. Und das war natürlich.
Könnte man fast behaupten, dass das noch unsere Beziehung noch gestärkt hat.
Andreas und Franz kommen zusammen. Andreas ist Arzt und arbeitet in einem Krankenhaus. Wenn er abends nach Hause kommt, wartet immer häufiger Franz auf ihn. Die beiden machen Ausflüge, beginnen einen gemeinsamen Alltag. Das Paar sieht sich vor allem am Wochenende.
Ich habe im Februar Geburtstag, da kannten wir uns sozusagen dann schon ein Dreivierteljahr. Und dann war die Frage, ja, wir feiern Geburtstag. Andreas konnte ja nicht nach Westberlin kommen, also war klar, wir feiern in Ostberlin. Und das war dann sehr lustig. Das war eigentlich einer der schönsten Geburtstage, die ich überhaupt hatte. Ich habe dann eine richtig schöne schriftliche Einladung gemacht, habe das an meine Freunde verschickt und habe sie nach Ostberlin eingeladen. Und dann merkte man, dass viele da auch noch nie waren. Also so. Und dann haben wir bei Andreas in der Wohnung ein Kaffeetrinken gemacht, wo dann alle dann antrabten am Ostkreuz, bis sie das dann gefunden hatten. Das war sehr lustig.
Wie viele waren das denn ungefähr?
Ach, ich würde mal sagen, wir waren sicher so 15 Leute vielleicht. Mhm. Und danach hattest du im Kulturclub Johannes Erbecher,
den wir meistens Erbrecher genannt haben.
Erbrecher nennen, hattest du Tische bestellt. Da haben wir dann alle zum Essen eingeladen. Das hat ja alles nichts gekostet. Alle meine Gäste waren von dem Tag hellauf beeindruckt. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr so rund an. Und trotzdem hat man dann schon ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass wir so auch vom Staat her nicht ganz DDR-Staat nicht ganz unbemerkt geblieben sind, so als Beziehung. Dann kamst du in die Wohnung. Ich war irgendwie schon ziemlich verzweifelt, weil ich da ganz alleine war, schon über Stunden. Und dann kamst du mit 2 Männern in Begleitung, die von der Stasi waren. Die haben mich dann auch ein Stück weit verhört, wer ich bin und was ich da mache und irgendwie und so weiter und so fort.
Mehr passiert erstmal nicht. Aber später werden Franz und Andreas in ihrer Stasi-Akte lesen, dass auch ein gemeinsamer Urlaub nach Prag genau überwacht worden ist.
Das ist ja alles noch halbes Besteck, was wir schon von Anfang unserer Beziehung hier haben. Wenn man sich aufeinander einlässt, gibt es auch notfalls wieder einen Ausgang auseinander. Und trotzdem war das Grundvertrauen da. Also,
ja.
Meine, wir hatten nur wenige große Krachs. Und der eine große Krach unserer Beziehung war sehr früh schon in der Küche. Franz hat die Tassen und die Teller und sonst wie was abgetrocknet und danach reingestellt, egal wohin, einfach wo Platz war. Und das war für mich echt nicht akzeptabel. Und dann haben wir da wirklich uns gefetzt. Und Franz wollte eigentlich schon die Beziehung beenden.
Ja. Das war irgendwie schon erstmal ein kleiner Schock. Also Beziehung beenden wollte ich nicht, aber sagen wir mal, das hat die Harmonie ein bisschen getrübt.
Oh, du bist aber rausgerannt in andere Zimmer, hast dich da in dem Zimmer wirklich da in die Ecke gesetzt.
Naja, ich meine, ich habe natürlich da gemerkt, dass ich da einen zentralen Lebensnerv von Andreas getroffen habe, der natürlich als hocheffektiver, hochorganisierter Mensch sein Leben eingerichtet hat, wo jedes Ding seinen Platz hat, wo er blind hingreifen kann, und ich da mit meinem bisschen chaotischen West-Berliner Lebensstil, da habe ich, glaube ich, wirklich was viel Tieferes berührt, was einfach so nicht hätte funktionieren können. Das habe ich in dem Moment dann schon begriffen und habe dann versucht, mich auch ein bisschen drauf einzustellen. Also das gehörte dann schon auch dazu. Okay? Also ein bisschen köcheln, dann mache ich noch den Salat und dann...
...1987. Andreas Herz gehört nicht alleine seinem Freund. Bis vor einigen Monaten war er mit einer Frau verheiratet und gemeinsam haben sie einen Sohn. Die Hälfte der Woche verbringt der bei seinem Vater. Andreas nimmt das Kind sogar mit, als er Franz das erste Mal seit ihrer Begegnung in der Kneipe wieder sieht.
Da steht dann der junge, gut aussehende Vater mit dem 2,5-jährigen Kind an der Hand, wo man denkt, okay, das ist ja jetzt alles... wunderbar, aber
okay, ganz schön anders.
Also es ist schon ganz schön anders, weil das Kind steht natürlich im Mittelpunkt, die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt. Aber
ja, ich habe gedacht, ach, mich gibt es nur zu zweit und das werden wir schon hinkriegen. Haben wir ja dann auch.
Haben wir dann hingekriegt.
Irgendwann spricht Andreas von unserem Sohn. Franz lernt auch die Mutter des Kindes kennen und die beiden verstehen sich außerordentlich gut.
Ja, sie ist ja in der Zeit auch auf Westbesuch mal gewesen. Das war ja so in ganz ausgewählten Fällen möglich für enge Verwandtschaft da auf Jubiläumsgeburtstage, was ich nicht durfte und konnte. Aber sie, und dann ist sie ja mit dir auch...
Dann kam sie nach West-Berlin.
Genau. Mode kaufen
dann
gegangen
haben wir noch
oder Vintage.
Vintage-Shops haben wir noch Mode für sie gekauft, weil sie auch nicht viel Geld hatte. Und haben dann gemeinsam in West-Berlin sozusagen, auf ihrem Besuch, da haben wir Zeit verbracht auch.
In wenigen Ausnahmen durften DDR-Bürger einen Ausreiseantrag stellen und zu Besuch in den Westen reisen. Wer raus durfte und wer nicht, wurde ziemlich willkürlich entschieden. Andreas jedenfalls hatte keine Chance, einen Stempel unter so einen Antrag zu bekommen.
Das waren natürlich solche Momente, wo man eigentlich hätte, wie soll ich sagen, ungeheuer verbittert sein können. Ja, diejenige, die das jetzt in dem Sinne nicht braucht, weil sie ja nun nicht gerade in Franz verliebt ist, geht da mit dem ganzen Tag spazieren durch West-Berlin und ich muss in diesem Osten da abhängen.
Im Sommer 1988, da sind Franz und Andreas schon über ein Jahr zusammen, fahren sie gemeinsam in den Urlaub an die Ostsee. Sonne, Baden, Eis, alles ist ziemlich unbeschwert, zumindest fast.
Ich sehe mich da auch noch in unserem Ferienquartier, Bett liegen, wo ich dann gedacht habe, ach nee, ich würde es doch gerne immer haben. Gemeinsam morgens aufstehen und dachte, mehr oder weniger gemeinsam haben, abends wieder. Ich habe ja Franz dann schon gefragt und gebeten, komm doch in den Osten.
Dass ich nicht in den Osten ziehen wollte, das war für mich eigentlich auch relativ schnell klar.
Hatte ich ja eigentlich volles Verständnis dafür. Andererseits, es wäre möglich gewesen, du wärst in den Osten gezogen. Aber mir war klar, das ist eigentlich eine Riesenzumutung von einem, ich sag mal jetzt wirklich, freier Welt, in dem Sinne, wie man ein Leben führt, in so einen eingesperrten Zustand. Und wenn du nicht in den Osten kommen wolltest, dann war die zweite Variante, dann komme ich zu dir.
Mir war das eigentlich fast ein bisschen too much, also einfach zu viel. Und ich hätte es gerne noch ein bisschen vor mir hergeschoben, aber da ich nun auch meinen Freund kannte, dass der nicht viel aufschiebt, war das dann irgendwie klar, das wird jetzt einfach passieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt Schicksal und dann soll das so sein. Dann machen wir das.
Ich konnte den Osten nicht leiden, aber ich war gleichzeitig auch mit dem Westen kritisch und hatte auch meine politischen Meinungen. Ich habe da nicht gedacht, ich komme jetzt ins Paradies.
Andreas geht es um seine große Liebe. In die DDR, das weiß Andreas, würde er nach einer Flucht nie wieder reisen dürfen. Aber andererseits ist er ja auch sein Sohn. Den Osten zu verlassen würde auch bedeuten, dass er ihn nur dann sehen kann, wenn sie sich in einem Drittland, zum Beispiel in der Tschechoslowakei, in Prag treffen.
Das war ganz schwierig für mich. Der war 4 Jahre alt und das war eigentlich herzzerreißend. Es war ja auch wie eine, und es ist mir sehr bitter geworden, eine Entscheidung in dem Moment gegen meinen Sohn. Da habe ich auch wirklich Hemmungen gehabt. Es war wirklich wie eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, wenn es schwierig wird, beide gleichzeitig haben zu können. Mhm. Auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich wusste, mein Sohn hat jetzt wieder eine Familie, weil es dann auch wieder Mann der Mutter gab, mit dem er sich gut verstanden hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich das nicht so entschieden. Naja, und dann haben wir das, Anfang Oktober habe ich ja dann den Versuch gestartet. Ich wollte nicht an der Grenze erschossen werden. Ich wollte auch nicht an der Grenze schwer verletzt werden. Und deswegen wollte ich nicht irgendwo über die Grenze das versuchen. Und ich wollte, dass das klappt.
Im Oktober 1988 fahren die beiden mit einem geliehenen Wagen nach Warschau. Dort erhält Andreas ein Visum für die Türkei. Da hier in einer Grenzregion aber gewaltsame Konflikte herrschen, kann er nicht, wie eigentlich geplant, über den Landweg einreisen, sondern er braucht ein Flugticket. Und die sind ziemlich schwer zu bekommen, aber er hat Glück. Der Kauf gelingt. In Istanbul, das ist der Plan, will er sich dann in der Botschaft der Bundesrepublik melden. Am Flughafen in Warschau beobachten Andreas und Franz die Grenzbeamten bei der Passkontrolle. Einer der Männer scheint besonders freundlich zu sein.
Der das relativ easy peasy gemacht hat, der da irgendwie mit Lächeln da seine Stempel in die Pässe gehauen hat. Und dann irgendwo war Schichtwechsel und dann kam ein ganz Verbissener. Der hat meinen Pass genau angeschaut und der wusste, dass man eigentlich als DDR-Bürger in kapitalistische Länder, um dahin zu reisen, ein sogenanntes Exit-Visum brauchte, die Erlaubnis der DDR. Und bei mir gab es natürlich kein Exit-Visum. Dann kamen erst polnische Leute, die mich kurz befragt haben. Und dann kamen irgendwann Leute von der deutschen DDR-Botschaft. Das waren dann Stasi-Leute. Und zu irgendeinem Zeitpunkt aber wurde mir dann gesagt, so, sie sind verhaftet.
Dann bin ich zurück ins Hotel und ich war todmüde. Ich bin eingeschlafen. Ich habe wie ein Stein geschlafen und bin nach einer Stunde wieder aufgewacht und war dann, das war mitten in der Nacht und ich dachte dann, oh Gott, Andreas ist nicht da, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einen Brief geschrieben an ihn, falls er zurückkommt, dass ich schon nach West-Berlin zurückfahre. So, und dass wir uns dann in Ost-Berlin dann irgendwie wieder sehen. Habe den Brief da einfach hinterlegt, irgendwie am Empfang. Und habe mich in mein Auto gesetzt und bin dann durchgefahren von Warschau bis West-Berlin.
Derweil versucht sich Andreas bei den Beamten rauszureden. Er sagt ihnen, dass er einfach so in die Türkei reisen und auf jeden Fall wiederkommen wollte. Aber es nützt nichts. Die Flucht ist gescheitert, keiner glaubt ihm. Wer die DDR illegal verlassen will, muss mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen, wenn er erwischt wird. Gleichzeitig sitzt wiederum Franz in Berlin und wartet darauf, dass Andreas sich meldet. Er glaubt, dass in ein paar Tagen alles gut werden wird, Andreas irgendwie in Ost-Berlin wieder auftaucht, sie sich in die Arme schließen können und das Leben weitergeht.
Und dann begann das große Warten, weil ich hatte ja keinerlei Nachricht. Ich wusste nicht, wen ich fragen kann.
Was war eigentlich deine erste Nachricht, dass ich im Knast bin?
Ich habe dann deinen Bruder angerufen in Gera. Und habe gefragt, ob er was von dir gehört hätte. Ich kannte die gar nicht, also ich kannte seinen Bruder nicht und auch seine Schwägerin. Ich wusste aber, dass die Telefon hatten. Sie waren auch ein bisschen verdattert. Ich habe ihnen noch kurz erklärt, wer ich bin. Und dann haben sie scheinbar herausgefunden, dass du verhaftet worden bist. Und dann habe ich durch sie erfahren, okay, er sitzt jetzt in der DDR im Knast.
Und als ich dann nach Ost-Berlin zurückgeflogen wurde, in Ost-Berlin direkt von dem Flugzeug empfangen wurde auf dem Rollfeld mit einem Wartburg-Auto, in das ich dann da hinten reingesetzt wurde, links und rechts Leute neben mich, dann so eine abgedunkelte Brille vor die Augen, wo man auch an der Seite nicht rauskam. Vorneweg noch gesagt wurde, bei Fluchtversuch wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. da fing es dann an, dass ich den großen Katzenjammer bekommen habe. Und ja, da habe ich dann erstmal gemerkt, scheiße, jetzt bist du drin. Und dann habe ich auch die umgestellt, dann habe ich nicht mehr gesagt, ach, ich wollte da nur mal so hinfahren. Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte zu meinem Freund, zu meinem Partner, den ich jetzt kenne und mit dem ich unbedingt zusammenleben möchte. Das war ja für die vielleicht auch noch ungewöhnlich genug. Die haben übrigens dann auch gesagt, also, der wird ja nur gerade nicht auf sie warten. Da hat man ja schon solche und solche Geschichten gehört. Und da habe ich mich da relativ echauffiert, habe gesagt, da kennen Sie aber meinen Freund nicht. Der wird natürlich auf mich warten, da gibt es gar keinen Zweifel. Erst als ich dann in der Zelle zurück war, habe ich gedacht, naja, so wie das Leben so ist, so ganz 100% kann man das auch alles nicht wissen. Aber ich habe mich total drauf eingelassen und war total der Meinung, natürlich wird der auf mich warten.
Ich habe in der Zeit auch niemand anderen kennengelernt. Ich habe jetzt auch niemanden aktiv gesucht. Irgendwie war mir schon klar, dass Andreas eines Tages da sein wird.
Aber Andreas ist in der DDR zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Andreas' Eltern überbringen Nachrichten von Franz ins Gefängnis und umgekehrt von Andreas zurück zu Franz aus dem Gefängnis. So ist immerhin etwas Kontakt möglich. Franz versucht von West-Berlin aus, seinem Freund aber zu helfen.
Ich hatte ja diesen guten Freund, der Staatssekretär war und der meinte, er hätte das an der höchsten Stelle sozusagen, da wo man das hingeben muss, hingegeben und die würden sich kümmern. Und ich bräuchte jetzt nichts mehr zu tun in der Hinsicht. Also es würde laufen.
Das alles fällt in eine politisch ziemlich brisante Zeit. Denn zu diesem Zeitpunkt kauft die Bundesrepublik, also Westdeutschland, immer häufiger Menschen frei. Nach 10 langen Monaten des Wartens hört Franz davon, dass sein Freund in die BRD ausreisen soll.
Ich wusste, wann, an welchem Tag Andreas kommt. Und ein Freund von mir in Berlin hatte mir sein Auto geliehen. Ich bin also mit dem Auto durch das Zonengebiet dann sozusagen nach Gießen gefahren. Und habe gedacht zu diesem Aufnahmelager und dachte, okay, wo finde ich ihn? Und bin dann irgendwie auf den Bahnhof, weil ich wusste, es muss dann irgendwann der Zug kommen oder irgendwas war da. Irgendwie, du kamst nicht. Und dann wusste ich jetzt auch nicht. Und dann dachte ich, ach, wer weiß, ob der jetzt wirklich jetzt schon kommt oder ob das nicht doch eine Fehlinformation war. Und so, dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen. Gell? Dann sah ich ihn plötzlich an irgendeinem Schaukasten stehen, da im Gebäude, wo du irgendwelche Formulare da studiertest, die da ausgehängt waren.
Das war doch schon im Aufnahmelager.
Das war dann im Aufnahmelager. Also es war dann wirklich offensichtlich, dass du 10 Monate keine Sonne gesehen hattest. Also du warst ziemlich weiß, so. Schmal. Ja, und natürlich, das ist dann so ein Gefühl von, da ist er jetzt und gleichzeitig ist man sich auch in dem Moment ein bisschen fremd und man ist sich irgendwie nah und trotzdem irgendwie, ja, erstmal muss man es begreifen, dass der andere jetzt da ist.
Aber im Westfernsehen hat man ja dann die ersten Bilder, dass die ersten Leute rübergekommen waren, wahrgenommen.
Und ich habe mich also ein paar Mal in den Kopf gefasst. Ich fahre mit meinem Auto hier durch West-Berlin. Ja,
als dann ein paar Wochen später die Mauer fällt, fährt Andreas zum ersten Mal wieder nach Ost-Berlin und holt seinen Sohn vom Kindergarten ab. Fast ein ganzes Jahr lang haben sie sich nicht gesehen.
Also man muss sich mal vorstellen, alles rennt in den Westen rüber und Andreas geht genau in die Gegenrichtung und ist zum Kindergarten und hat
sein. Erst habe ich mit meiner Frau, weil ich wollte ja noch nicht meinen Sohn überraschen. So, und die hat dann erst im Kindergarten angerufen, dass jetzt der Papa kommt und dass das ein bisschen verbreitet wurde. Mhm. Also da dominierte an dem Tag für mich, ich möchte meinen Sohn sehen und gucken, wie es dem geht, mit dem zusammen sein.
Ab diesem Moment sehen sich Franz, Andreas und ihr Sohn wieder regelmäßig. Alle gemeinsam, also Andreas, Franz, die Ex-Frau und der Sohn haben noch sehr oft über diese krasse Fluchtentscheidung miteinander gesprochen.
Das hat sowohl meine ehemalige Frau mir übel genommen, als wahrscheinlich auch irgendwo mein Sohn, dem es danach gar nicht gut ging, als ich nicht da war. Und ich weiß, dass er über Jahre dann, über manche Jahre Verständnis hatte, aber in manchen Jahren dann auch das schon fand, das war jetzt nicht so gut.
Die ganze Geschichte hat in der Familie also noch für einige Konflikte gesorgt. Heute verstehen sich Andreas und Franz aber sehr gut mit ihrem Sohn. Außerdem sind sie seit genau 30 Jahren ein Paar. Sie haben vor kurzem geheiratet, wohnen in Zürich und planen dort ihren gemeinsamen Ruhestand.
Deutschlandfunk Nova 100.